Es gibt keinen Beweis für unsere Existenz. Es gibt nur Indizien. Oh, wir senden wieder? Warum ist das grüne Licht nicht? Oh, es ist an. Aber dann ist ja jetzt Titelmusik. Willkommen bei den Geschichten aus dem Nichts. Schön, dass ihr wieder zuhört. Ich gebe mir jetzt einfach mal einen Codenamen. Habe ich immer schon gern gemacht. Dann wird's wenigstens nicht zensiert. Nee, Laugrau gefällt mir nicht. Und ich finde, das trifft den Kern von mir auch längst nicht mehr. Man spricht da draußen von mir als dem geheimnisvollen Erzähler. Hat was. Damit kann ich arbeiten. Vielleicht finde ich ja noch weitere Namen. Man entwickelt sich ja stets weiter. Und ja, Sie haben richtig gehört, ich habe Kontakt zu unseren zuhörenden Wesen. Hi an euch da draußen. Und ich möchte jetzt mal eine Rückmeldung vorlesen, die ich bekommen habe. Eine Hörerin ließ mich nämlich wissen, Zitat, die Beschreibungen sind super, Ausrufezeichen, aber das Statikgeräusch, Klammer auf, Monstersprache, Fragezeichen, Klammer zu, erschreckt meine Hunde. Doppelpunkt, Bindestrich, großes D, Zitat Ende. Ich weiß, dass das ein lachender Smiley ist. Ich wollte wissen, ob Sie das kennen, so vom Kommunikationsakt her. Und außerdem, gerade haben Sie wieder Hunde erschreckt. Okay, Monstersprache also, Ich sag dazu nix. Würde wahrscheinlich eh weggepiepst werden, aber, ne? Sie sollten mal drüber nachdenken, wie Sie da draußen rüberkommen. Monstersprache. Ja, es geht ja schon weiter. Aber wo waren wir denn? Wir waren im Keller. Die leuchtenden Figuren waren weg und, ja, wir hatten jemanden verloren. Ich kannte die Frau mit den bunten Haaren ja nicht. Aber ihr Verschwinden, also dieses aus der Welt gerissen werden, das war schon. Ja. Vor allem, weil sie auch runtergekommen war, um uns zu helfen. Aber es geht ja mit uns allen weiter. Wir sitzen da also so im Keller und schweigen. Imi und ich. Und ich muss zugeben, dass ich nach 2 Stunden oder so in die Phase kam, in der man überlegt, ob man irgendwas sagen kann, was nicht direkt mit dem Erlebten zu tun hat. Wer die Frau mit den bunten Haaren gewesen war, ist. Also wer die Frau mit den bunten Haaren gewesen ist. Denn so eine Kollision mit einem unbekannten Wesen, welches vielleicht aus Erinnerung besteht, vielleicht aber auch nicht, das bedeutet ja nicht zwingend, dass der kollidierte Mensch tot ist. Aber woran will man das festmachen? Also es fehlen eindeutig die Vergleichswerte. Für das Gegenteil allerdings auch. Sie war jedenfalls weg. Eben war sie noch da und nun ist sie es nicht mehr. Und ich will nach Hause. Aber ich will auch bei Imi bleiben, denn hier war ich wenigstens nicht allein mit dem Erlebten. Hier kann man drüber sprechen, auch wenn wir es nicht tun. Also schweigen wir gemeinsam ein, wie ich hoffe, verständnisvolles, verarbeitendes Schweigen. So lange, bis mein Handy vibriert. Dass es das Handy war und nicht die Bratwurst, fein, enttäuscht mich ein bisschen. 4.56 Uhr zeigt die Uhr-App. Aber das bemerke ich nur nebenbei. Denn statt der Nummer des Anrufenden steht auf dem Display nämlich Roaming, Provider-Portal Vortex, unbekannte Existenz. Mir war nicht klar gewesen, dass diese Meldung überhaupt dastehen kann. Ich gehe ran und sage, diesmal nicht über die Wurst. Und auf der anderen Seite wird hörbar gestutzt. Was? Egal. Du kannst mich hören? Die Frau mit den bunten Haaren, ruf ich, und Immi blickt auf. Ja, sagt sie. Normalerweise würde ich es begrüßen, nicht bloß darauf reduziert zu werden. Aber wenn ich mich hier umsehe, ja, hallo. Wo bist du? Frag ich, und Immi gestikuliert neben mir dieselbe Frage. Ich stell schon mal auf Lautsprecher. Ich wollte dich gerade dasselbe fragen, sagt sie. Also wo ich bin? Du weißt es auch nicht, super. Ich bin jedenfalls nicht tot. Es tut auch nichts weh. Ich bin hier auf einer Wiese. Hier ist fast alles Wiese. Kennst du dieses Standard-Desktop-Bild mit den gräsernen Hügeln? So sieht's hier aus. Überall. In jede Richtung. Vielleicht bin ich in der Mongolei. So hat's da ausgesehen. Im Fernsehen jedenfalls. Nicht, dass ich in echt mal in der Mongolei gewesen wäre. Und bevor du fragst, deine Nummer habe ich von dem Goldnugget in Immis Schublade der Kuriositäten. Mit so einer Juwelierlupe kann man... Ja, ich unterbreche sie. Siehst du irgendwo ein Haus oder etwas anderes in der Art? Nein, hier ist nichts außer Hügeln und Gras. Ich habe auch schon gerufen. Das habe ich zuerst gemacht. Nichts. Ein bisschen Wind geht. Ständig. Und dann habe ich angefangen zu telefonieren. Das hier mit dir ist der erste Anruf, der zustande kommt. Alle Teilnehmer sonst sind nicht erreichbar. Ruf den Notruf, ruft Immi von hinten rein. Hallo Immi, sagt sie in fast normalem Tonfall. Habe ich tatsächlich gemacht. 110. Da hat jemand abgenommen. Und die Stimme hat gesagt, das ist kein Notfall. Sie können gerne ein wenig Musik hören. Und dann lief da Musik. Was? Sagen wir beide im Chor. Ja, Jazz, glaube ich. Und bei der 112 läuft Schlager. Diese richtig alten Sachen. Und dazwischen Glenn Miller. Und wir schweigen zu dritt. Immi, fragt sie dann. Und du, anderer Typ. Ich gehe jetzt einfach mal in eine Richtung los. Auf den Hügel. Und dann schaue ich nach dem nächsten Hügel. Und naja, dann gehe ich einfach weiter in eine Richtung. Klingt doch okay, oder? Ist es kalt da, wo du bist? Fragt Immi. Nee, angenehm. Was gut ist, ich habe ja keine Jacke dabei. Ich habe 2 Päckchen Erdnüsse in der Hosentasche. Du hast ja gesagt, ich kann mich bedienen. Ja, klar, Immi winkt ab. Ich wünschte, du hättest mehr genommen, Beef Jerky oder so und was zu trinken. Ja, sagt die Frau mit den bunten Haaren. Aber habe ich eben nicht. Ich geh mal. Scheiße, Jungs, ich sehe keine Sonne. Es ist hell, der Himmel ist blau, aber ich sehe keine Sonne. Warum ist die Sonne hier nicht zu sehen? Den Geräuschen nach zu urteilen, und das ist höchst spekulativ, fuchtelt sie jetzt mit den Händen rum, vielleicht zu Fäusten geballt, und sie tritt den gräsernen Boden und hüpft auf und ab und brüllt Fuck und verfickte Scheiße in unzähligen Variationen. Und dann höre ich eine Windböe und dann Krachen und Brechen, was zu einem leiseren Rascheln wird, und dann Stille. Und Immis Hand liegt auf meinem Arm, und das merke ich erst jetzt, als er schmerzhaft zupackt. Dann wieder Lärm, dann wieder ihre Stimme. Hallo, ich habe das Handy weggeworfen, aus Frust. Aber jetzt habe ich es wieder, alles okay. Wie man das so sagt, ne, alles okay. Was habt ihr eigentlich da im Keller gemacht? Was war das? Und Immi fasst es bewundernswert einfach zusammen. Wir haben die manifestierten Erinnerungsechos aus einer Bombennacht aufgelöst, damit sie nicht den Alltag der Gesellschaft stören. Sie schweigt, aber nur kurz. Und dann sagt sie, Blödsinn. Und wir beide sagen, Entschuldigung? Nee, es gibt einen Luftschutzbunker direkt gegenüber. Da sind die Leute hin. Ein Freund von mir hat da meine Seminararbeit drüber geschrieben. Das Bunkersystem unserer Stadt. Krass gute Note bekommen. Ja, Geisteswissenschaften halt. Aber egal, dein Keller, Immi, das wäre eine Mausefalle gewesen. Aber Lisbeth, sagt er, also ich habe mit einer Frau gesprochen, die dabei war. Und sie hat gesagt, dass sie sich alle im Keller versteckt haben. Ja, versteckt. Verstehst du? Versteckt. Frag deine Lisbeth mal, wovor. So ganz ohne Vorannahmen. Typen, ey, immer gleich mit Bomben und Kriegsgerät und Hauptsache groß. Die Pausen zu dritt werden langsam Gewohnheit. Was war das, was mich geschnappt hat? Fragt sie dann. Wissen wir nicht, sag ich. Aber es gehörte da nicht hin. Und ein bisschen lahm füge ich hinzu, irgendwie, weißt du? Wow, sagt die Frau mit den bunten Haaren. Da haben wir ja jetzt alle was, worüber wir nachdenken können. Ich gehe jetzt los. Der Akku wird übrigens nicht weniger. Und die Netzbalken sind voll. Krass, oder? Sollen wir irgendwem Bescheid sagen? Frag ich, denn sie klingt jetzt so, als würde sie auflegen wollen. Das ist lieb. Nee, erstmal nicht, danke. Und vielleicht blickt sie jetzt nachdenklich in die Ferne. Ich leg jetzt mal auf. Ich melde mich wieder, wenn ich mehr weiß oder wenn mir nach Gesellschaft ist. Tschüss, sag ich, weil mir nichts anderes einfällt und das bringt sie tatsächlich zum Lachen. Tschüss, sagt sie. Bis dann. Und sie beendet das Gespräch und lässt uns allein. Ich frage jetzt diese Lisbeth, entscheide ich und Immi nickt. Er will den Späti wieder aufmachen. Ist ja jetzt wieder ein bisschen besser, die Stimmung. Außerdem, sagt er, während wir die Treppe hintereinander hochgehen, außerdem mag Lisbeth Rumkugeln. Ich soll welche mitnehmen. Zum Frühstück Rumkugeln, frag ich. Immer, sagt er und geht zur Tür. Macht den Laden wieder auf und unterhält sich dort mit zwei wartenden Gestalten an der Tür. Kundschaft. Immer noch loyal. Ich bleibe im Hinterzimmer zurück und will eine Möglichkeit nutzen, vielleicht noch eine andere Antwort zu bekommen. Ich nehme die Bratwurst, fein, aus der Tasche, links, und halte sie richtig rum an mein Ohr. Ich höre den Rufton und nach dreimal Tuten kommt die Verbindung zustande.
Hallo, Laugrau. Es widerstrebt mir zu sagen, dass ich das Gespräch gerade nicht annehmen kann, denn ich kann, wie du vielleicht ahnst, sehr viel. Du kannst dir tatsächlich zu 99,9% nichts vorstellen, was ich nicht kann. Dennoch, dein Gespräch kann ich jetzt nicht annehmen. Entweder beeinflusse ich gerade die kosmische und pankosmische Matrix oder entspanne mich in einem, sagen wir mal, Lava-Pool. Wähle bitte im folgenden Menü die weitere Vorgehensweise. Du hast jetzt 4 klar definierte Möglichkeiten. Sage 1 für generelle Unterstützung. Sage 2 für die Bitte um Rückruf. Sage 3 für Theta-Bizeps-9-Wanderlust.
Ich habe keine Ahnung, was das sein soll.
Ach, das ergibt noch keinen Sinn für dich. Dann sind wir da noch nicht. Ignoriere das einfach.
Klavierdieb, bist du's?
Nein. Sage 4, wenn du direkt mit mir sprechen möchtest.
Ich sage halblaut 4.
Vielen Dank für diese Auswahl. Die geschätzte Wartezeit lautet 8 durchschnittliche Menschenlebenszeiten. Möchtest du die Wartezeit durch Opferungen verringern, dann sag bitte die Anzahl und beginne mit der Opferung.
Nein. Keine Opferung.
Kleiner Scherz. Seit dem Fermi-Schnitt-Parallelen-Zwischenfall sind Opfer nicht mehr zulässig. Oder werden zulässig sein. Das muss verwirrend für dich sein, nicht wahr? Geschätzte Wartezeit beginnt jetzt.
1.
Du hast generelle Unterstützung gewählt. Bitte sage laut 3 Eigenschaften oder Fähigkeiten, die du an dir selbst sehr schätzt. Wiederhole dies, bis du dich selbstsicherer fühlst. Zurück zum Hauptmenü.
2, brülle ich. Rückruf, 2.
Du hast Rückruf gewählt. Klavierdieb wird informiert. Geschätzter Rückruftermin. Exakt zur richtigen Zeit. Vielen Dank.
Und es klickt. Imi kam in den Lagerraum, ignorierte die Bratwurst an meinem Ohr sowie meinen bestimmt eher säuerlichen Gesichtsausdruck und drückt mir eine Packung Rumkugeln in die Hand. Fein. Rumkugeln sind da, auf geht's. Erster Stock, Lisbeth, ich komme. Und ich will antworten. Und ganz schnell stehe ich vor der Wohnungstür. Und das automatische Licht im Treppenhaus erlischt. Finde ich immer super, wenn der Vermieter die Hausstromsachen aufs Nötige reduziert. Licht wird scheinbar überbewertet. kann man ja jedes Stockwerk wieder den Schalter drücken, wenn man unbedingt will. Arbeite für deine Erleuchtung, auch wenn es nur ein Knopfdruck ist. Ich nehme mir vor, ein wenig runterzukommen, bevor ich klingle. Ich drücke den Lichtschalter, es wird hell. Ich drücke den Klingelknopf, es schellt. Die Tür öffnet sich, als hätte jemand hinter ihr gewartet und vielleicht schon durch den Türspion geschaut. Und da steht Lisbeth. Und von den vielen Sachen, die den ersten Eindruck beeinflussen können, fallen mir zuerst die zahlreichen Festivalbändchen an ihrem Handgelenk auf. Dann der Rest. Sagen wir, Lisbeth trägt eher Kutte statt Kittelschürze. Und auf den zweiten Blick, sie trägt eine Kittelschürze mit Aufnähern. Und ich wusste bisher nicht, dass die Logos von Metalbands auch irgendwie zu floralen Mustern passen können. Nicht bei jedem, klar. Aber Lisbeth rockt. Hallo, sag ich. Und sie sieht mich von unten herauf an und sagt, also für die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger spende ich ja schon. Und bringt mich damit ein wenig aus dem Konzept. Ah, das Regenzeug, ich verstehe. Nein, nein, sag ich. Oder sind Sie vom asgardischen Lieferservice für Tiefkühlprodukte? Sie wissen schon? Und hier blitzen Ihre Augen. Bofrost? Und schon beim Ö muss sie sich zusammenreißen, um nicht loszugluchsen. Und hier überlege ich, ob das wirklich lustig ist. Aber bevor ich zu einem Ergebnis komme, geht das Treppenhauslicht aus. Da in Lisbeths Wohnung auch kein Licht eingeschaltet ist, stehen wir komplett im Morgendunkeln. Ich drücke den Knopf. Also, was kann ich für Sie tun? Fragt Lisbeth, nachdem die Lampe über mir wieder hell ist. Ich halte ihr den Beutel mit Rumkugeln hin. Hier von Emmy. Sie lächelt, nimmt die Süßigkeiten an, sagt, Dankeschön, ich lasse sie aber trotzdem nicht rein. Das ist okay, sag ich. Schön, dass Sie das auch so sehen, sagt Lisbeth. Und dann gibt's wieder eine Pause, weil ich nicht genau weiß, wie es weitergehen soll. Und sie wahrscheinlich aus ihrer Sicht alles Nötige gesagt hat. Und klick wird's schon wieder dunkel. Und was im Keller passiert ist, ist gar nicht mehr so weit entfernt im Dunkeln. Ich bin für diesen dunklen Blitz der Erinnerung wieder dort und beschließe nicht, um den heißen Brei rumzureden. Ich klicke das Licht wieder an. Emmy und ich haben im Keller glühende Gestalten gesehen, vorhin, in den frühen Morgenstunden. Wir haben sie von diesem Ort entbunden. Warum? Kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich, um Schlimmeres zu verhindern. Wobei ich nicht genau weiß, ob was Schlimmeres passiert wäre. Jedenfalls nicht schlimmer als das, was passiert ist. Denn eine Frau, die uns helfen wollte, ist seitdem verschwunden. Also nicht völlig weg, es gab da schon Kontakt, aber sie ist jetzt nicht mehr hier und keiner weiß, wie sie wieder hierher kommen kann. Lisbeth schweigt. Ich hätte ja aufgerissene Augen erwartet oder eine sich schnell schließende Tür. Aber diese Erwartungen, ne? Damals habe ich mich noch an ihnen orientieren wollen. Jedenfalls sagt Lisbeth nichts. Sie spielt ein bisschen mit einem Drachen- und Axtohrring an ihrem linken Ohrläppchen. Sagt aber nichts. Okay, nächster Schritt der Offenheit. Und sie waren auch da, als junges Mädchen, mit ihrem Bruder, leuchtend. Und deswegen stehe ich jetzt hier vor ihrer Wohnung. Klick, das Licht geht aus. Ich knurre und will den Schalter drücken und Lisbeth sagt, halt. Ich erstarre und dann verstehe ich, warum es in ihrer Wohnung dunkel ist. Und warum sie jetzt einen Moment der Dunkelheit braucht. Nach 10 Herzschlägen, sag ich, bei mir dauert es so 8 bis 12 Herzschläge, bis ich die leuchtenden Figuren sehen kann. Und bei Ihnen? Und am Klimpern der Ohrringe kann ich hören, dass Lisbeth nickt. Oder den Kopf schüttelt. Wenn man ehrlich ist, klingt das gleich. Naja, ich wünsche mir jedenfalls, dass sie nickt. Bei mir dauert es 10 Herzschläge. Sagt Lisbeth. Und ich bin jetzt bei 20, ist ein bisschen schneller als sonst. Es ist niemand von Ihnen hier. Wir sind alleine. Und diesmal drückt sie den Lichtschalter. Und im Licht grinst sie mich breit an und sagt, ich könnte sie drücken, aber dafür kennen wir uns nicht gut genug. Und innerlich sehe ich das fast genauso. Aber ich lasse sie immer noch nicht in die Wohnung. Nachvollziehbar, sag ich. Aber das ist jetzt hier kein Enkeltrick oder so. Ein Notfall ist es, aber... Ich habe Fragen und Sie vielleicht die passenden Antworten. Und Lisbeth zögert wieder. Und das beknackte Licht geht wieder aus. Und im Dunkeln und im Hinterkopf nehme ich mir vor, den Vermieter als nächstes einen Besuch abzustatten. Und dann höre ich, wie Lisbeths Wohnungstür geschlossen wird. Und abgeschlossen. Einmal, zweimal. Ich will protestieren, aber durch die Tür höre ich, gehen Sie nicht weg. Moment. Und ich schalte das Licht wieder ein. Und nach einiger Zeit, die ausreichend ist, eine Adresse und ein paar Zeilen auf einen Notizzettel zu kritzeln, wird unter der Tür ein mit einer Adresse und ein paar Zeilen bekritzelter Notizzettel durchgeschoben. Und es steht drauf, Niederer Brachweg 41. Abends hingehen, reingehen und das Richtige tun. Danach können wir reden. Kapiert, kommt's durch die Tür. Teilweise, sag ich. Mehr gibt's nicht im Moment. Ach doch, wir brauchen eine Parole. Wie wäre Fighting the World? Manowar? Ich höre Lisbeth kurz auflachen. Ja, auch. Und jetzt auf Wiedersehen. Ja, nach Hause bin ich gegangen. Ja, ja, vorher habe ich Immi Bescheid gegeben, aber der hatte Kundschaft und war nicht alleine zu erwischen. Also habe ich den Zettel abgeschrieben und ihm hingelegt und habe drunter geschrieben, heute Abend gehe ich dahin. Und er, ich bekomme eine Lieferung heute Abend. Und dann gehe ich wieder in den Keller. Vielleicht hat sich was verändert. Und ich nicke, weil das Teamwork ist, nur eben an unterschiedlichen Orten. Und zu Hause... Okay, Sie wollen meinen Alltag nicht hören. Guter Punkt. Also das, was vom Alltag übrig war, habe ich erledigt. Ja. Aber eins noch zu Blauschili, okay? Die entwickelt sich prächtig. Piepste aber da ständig vor sich hin. Also gab ich ihr Wasser und habe eine Tasse Kaffee mit ihr geteilt. Und sie gab mir dafür zwei ihrer Früchte. Neue Versionen. Rot-gelb gestreift und kugelrund. Fielen so aus dem Blattwerk raus, wie Fallobst, und rollten mir direkt vor die Füße. Dabei machte die Blauschili folgendes Geräusch. Ja klar, habe ich die mit. Ich war in der ergebnisoffenen Verfassung dafür. Kennen Sie diese alten Adventure-Computerspiele, wo man alles, was man findet, einsteckt? Und denkt und hofft, dass man es irgendwann benutzen kann oder wird oder muss? Ja, oder eben Tschechows Gewehr, wenn man es gebildeter haben will. Mein Punkt ist, alles Seltsame könnte jetzt eine Bedeutung und einen Nutzen haben. Ich meine, Sie reden hier mit jemandem, der mit einer feinen Bratwurst telefoniert. Richtig? Man kann also durchaus sagen, dass meine Normalität... durchlässig geworden. Ja, das ist eine schöne Bezeichnung. Ja, meine Normalität war durchlässig geworden. Belassen wir es mal dabei. Jedenfalls habe ich diese Chili-Früchte dabei, als ich abends vor dem niederen Brachweg 41 stehe. Nee, da war ich noch nie zuvor gewesen. Ist im Schrebergartengebiet da am Fluss. Eigentlich hinter dem Schrebergartengebiet. Also, Schrebergarten, Idyll, dann Felder und Äcker. Feierabendsbetrieb, schätze ich, weil die so klein sind. Und dahinter fängt es dann an mit diesen abgestellten Wohnwagen hier und da. Und weiter weg, keine Ahnung, niederer Brachweg 100? Da sind dann ein paar Lagerhallen und Schotterwege und viele Autos ohne Nummernschilder. So sieht's da aus. Und der niedere Brachweg 41? Ist genau in dem Gebiet, wo man den Bebauungsplan scheinbar nicht so ernst nimmt. In dem Gebiet, wo Sachen aufgehoben werden. Weil sie ja noch für was gut sein können. Und dann doch nicht gebraucht werden und vergessen werden. Regenfässer, gestapelte Europaletten, gestapelte Pflastersteine, grün bemooste Plastikfolie, die sich über kleine Kieshaufen spannen. Alles dunkel, alles zugewachsen. So in der Art. Alles still. Auch das Haus selbst, die 41, na, was heißt Haus? Die größere Hütte, die da stand, war bestimmt mal als Gartenhaus genutzt worden. Bevor dieser Holzverschlag dran gezimmert wurde. Und der Carport mit Eternitplatten und der Mini-Wohnwagen ohne Reifen, der wurde so an die Hütte rangedengelt. und ein schiefer Mini-Wintergarten und alle Glasfronten mit Sperrholzplatten vernagelt. Jedenfalls die, wo keine Müllsäcke flattern, weil das Klebeband sich über die Jahre hinweg schon aufgelöst hat. Ja. Was war meine Motivation, da reinzugehen? Ich stand eine ganze Weile vor diesem Grundstück. Nichts bewegte sich. Und ich dachte an die Frau mit den bunten Haaren, wie sie nach diesem Austicken gesagt hat, ich gehe da mal los. Einfach so. Das hat schon Eindruck hinterlassen. Das war der eine Grund. Andererseits hörte ich von der Hütte her ein Klopfen. Pause. Ich gehe einen Schritt auf die Eingangstür zu und das Klopfen reagiert. Es wird schneller. Ich bleibe stehen. Und wieder eine Reaktion. Noch schneller. Das universelle Zeichen für nicht weggehen. Bitte. Vielleicht sieht mich jemand durch die Spalten in der Holzwand. Ich gehe jedenfalls nicht weg. Ich fummle aus meinem Rucksack. Ja, ich habe einen Rucksack dabei. Meine Taschenlampe raus und gehe zur Tür. Und währenddessen klopft es weiter und wird wieder schneller und klingt irgendwie freudig. Die Tür ist verschlossen. Es klopft weiter, so dass die Tür förmlich vibriert. Es klingt nicht mehr freudig, sondern panisch. Und ich schalte in den Actionhelden-Modus. Ich rufe, gehen Sie von der Tür weg, und zücke die grobe Bratwurst. Und dann sage ich leise, Peng. Und die halbe Tür zersplittert, als hätte ich einen sehr zielgerichtet marodierenden Jungbullen losgelassen. Ich springe hinterher in die Hütte und bleibe dabei an einem Splitterstück in der Tür hängen und ziehe mir einen ziemlichen Riss an der Stirn zu. So von der Mitte bis zum Ohr. Hier so rüber. Hier. Sieht man inzwischen nicht mehr. Aber hier bis hier. Nee, das hat schon wehgetan. Entschuldigung, wenn ich den heroischen Moment verderbe. Ich sehe in der Hütte niemanden, der geklopft haben könnte. Tatsächlich weiß ich für einen Moment nicht, was ich sehe. Ich gehe zwei Schritte weiter in den Raum rein. Klar, hier sind drei Stühle, ein Tisch, eine Miniküche. Aber überall liegt Zeug rum. Kein Müll. Obwohl es hier drin echt nicht gut riecht. Aber das kommt erst langsam bei mir an. Tatsächlich fangen meine Augen auch langsam an zu tränen und meine Nase wird dicht. Aber überall, wo ich hinleuchte, sehe ich Holz, Äste, bündelweise, haufenweise Äste. Jede freie Fläche ist belegt mit Stöckchen, mit Stöcken, mit Ästen, mit getrockneten Ranken und mit Wurzeln. Auch in den Wohnwagen kann man von hier aus reinsehen. Der ist bis zur Decke vollgestopft mit dem Zeug. Sieht aus wie ein riesiges Vogelnest oder wie ein Biberbau oder wie ein Dickicht. Und dann klopft es wieder hinter mir. Und langsam drehe ich mich um und bewege dabei den Lichtkegel meiner Taschenlampe langsam zur Quelle des Geräuschs. In einem Film könnte jetzt zur Lösung der Spannung eine Katze ins Bild springen. Die kommen auch noch. Aber jetzt ist es erstmal ein Dackel. Lucy, genau. Warum bin ich nicht überrascht, dass Sie das wissen? Jedenfalls steht dort ein schwarzbrauner Langhaardackel neben der zerborstenen Tür und wedelt mit dem Schwanz. Und jedes Wedeln schlägt gegen einen Blecheimer, der da auch rumsteht. Tock, tock, tock. Und ich sage irgendwas wie Nadu. Und das Wedeln wird schneller. Und ich komme mir sehr, sehr blöd vor und setze mich auf den Boden. Aber der Dackel kommt näher, immer noch wild wedelnd. Kann sein, dass er mich gut findet, aber man muss auch anmerken, dass ich immer noch eine Bratwurst in der Hand habe. Ne? Ich stecke die weg und das Tier ist immer noch wild auf mich. Dabei aber völlig lautlos. Lässt sich streicheln und leckt meine Hand ab. Und während ich überlege, was ich denn jetzt bitte machen soll und was bitteschön, liebe Lisbeth, das Richtige zu tun wäre, tapsen aus verschiedenen Ecken weitere Tiere auf mich zu. Verstecke gibt's ja genug. Und die Antwort wird klarer. Vier Hunde und vier Katzen sitzen am Ende vor mir und neben mir teilweise auf mir drauf. Die Katzen erklären auch, warum meine Nase dicht ist und meine Augen tränen, weil ich nämlich allergisch gegen die bin. Ist aber okay, denn das, was ich riechen kann, zeigt mir nämlich eindeutig, dass die Tierchen nicht zum Gassigehen rausgelassen werden. Trotz Allergie begrüße ich natürlich auch die Katzen. Die sind einfach schon sehr niedlich. Und noch so klein. Alle Tiere hier sind jung. Nicht mehr ganz Welpe, aber auch längst nicht ausgewachsen. Nicht abgemagert, aber auch nicht wohlgenährt. Und ich sehe auf Anhieb nirgendwo Futter. Und ich sehe auf Anhieb nirgendwo Wasser. Ich sehe nirgendwo irgendetwas, was auf Pflege und Versorgung hindeutet. Und damit ist für mich klar, was das Richtige ist. Ich nehme euch mit. Ich gebe euch im Tierheim ab. Und das wird der Weg in ein schönes Zuhause für euch. Und unterdrückt weiter niesend packe ich die Tiere ein. Ja, so in den Rucksack und vorne in die Jacke rein. Und ich habe auch eine dieser großen blauen Möbelhaustaschen in der Hütte gefunden. Habe ich ausgekippt. Wollen Sie mal raten, was drin war? Äste. Äste waren drin. Ich spiele also Katzenordnen. Die schwarze, die weiße, die rote, die silbergetigerte lassen es alles über sich ergehen, in die Tasche gehoben zu werden. Und dann die Hunde, der, keine Ahnung, bist du ein Beagle? In den Rucksack. So ein gefleckter Wuschleger dazu, passt. Schiff, bist du ein Schifferhund? Es war schon anstrengend, aber wirklich sehr, sehr niedlich. Und der Dackel springt vorne in meine Jacke rein. Und ich heb den Rucksack an, schon ziemlich schwer. Und der verhakt sich irgendwo. Ich zerre. Überall liegen diese Äste rum. Ich nehme die Riemen der Tasche in die Hand und die hängt fest. Eine Katze faucht. Ich habe den Rucksack befreit, balanciere das Gewicht auf meinem Rücken, bücke mich nach der Taschenlampe und stolpere über eine Ranke am Boden, stoße gegen den Tisch, ein Bündel Äste fällt in meine Richtung um und ich fange einen Großteil davon mit der freien Hand auf. Der Rucksack knurrt. Die Tasche hängt immer noch fest. Ich will mit beiden Händen zupacken und bekomme die eine nicht mehr aus dem Bündel Äste raus. Taschenlampe kullert über den Boden. Alle Katzen fauchen jetzt. Ich drehe ein paar Äste weg. Zu viel Schwung. Die landen im Nest, das im Wohnwagen gebaut ist. Und da Domino-Reaktion. Als hätte ich ein Gleichgewicht gestört. Ast um Ast fällt und taumelt das Totholz in den Wohnraum rein. Alle Hunde knurren. Meine Hand ist mit einem Ruck frei. Ein weiterer Kratzer brennt, aber die Hand ist wenigstens frei. Die Äste hören nicht auf, in den Raum reinzurieseln. Das Licht der Taschenlampe verschwindet im schneller werdenden Holzstrudel. Rucksack hängt schon wieder irgendwo fest. Aber immerhin kommt die Tasche mit einem reißenden Geräusch frei. Und irgendwas gibt dann auch berstend am Rucksack nach. Und ich gehe mit so starksigen Schritten zur Ausgangstür, weil der Boden inzwischen mit rutschigen, kullernden Totholz bedeckt ist. Zwei große, langsame Schritte. Und beim letzten verliere ich fast einen Schuh, weil der im Gewirr der Äste eingeklemmt wird. Geht aber. Und beim Wechseln von Standbein zu Spielbein schlägt mir ein besonders dicker Ast gegen den Knöchel, sodass ich mit einem lauten Fluch die Tür erreiche und den Schwung gleich mitnehme, um förmlich ins Freie zu springen. Und dann bin ich draußen. Noch 5 Schritte über wunderbar trittsicheren Schotter und ich bin von dieser Holzhütte so weit entfernt, dass ich stehen bleiben kann, um ein wenig zu Atem zu kommen. Die Taschenkatzen haben sich beruhigt. Die Rucksackhunde auch, soweit ich das beurteilen kann. Und als ich vorne so in meine Jacke reingucke, leckt mir der Dackel hingebungsvoll übers Gesicht. Und ich habe keine Hand frei, um das abzuwehren. Ist aber okay, ja. Ich bin ja auch froh, dass wir draußen sind. Und dann erschrecke ich mich fürchterlich, als Autoscheinwerfer eingeschaltet werden und ich mitten im Rampenlicht stehe. Sagt jemand von hinter dem Licht. Sie haben das gerade wieder ausgepiepst, ne? Aber verstehen Sie das? Hallo, Herr und dann mein Name. Die sprechen mich mit meinem Namen an. Die wissen, wie ich heiße. 3 Gestalten im Gegenlicht, ganz klassisch. Ich kann nur so die Umrisse erkennen. Mir zugewandt, sehr selbstbewusst. Groß, aber nicht sehr groß. Irgendwie sportlich von der Körperhaltung her und angenehme Stimmen. Eigentlich. Mir sind die ein bisschen too much. Herr Laugrau, vielen Dank für Ihre Hilfe. Wir wissen das sehr zu schätzen. Wir übernehmen jetzt gerne ab hier. Ach, Herr Laugrau, geben Sie uns doch einfach die Tiere Und dann rufen wir ihnen gerne ein Taxi, das ihn nach Hause bringt. Und ich stehe da, wieder leicht zappelnde Hunde im Rucksack, mit Katzen in der Tragetasche, die alle gleichzeitig über den Rand gucken wollen. Eine dichte Nase habe ich auch, tränende Augen, einen blutigen Riss auf der Stirn, meine Hand tut weh, ein Knöchel auch. Und hinter mir, in diesem verdammten Haus, höre ich immer noch Holz über Holz kullern, wie bei einem verdammt nochmal größten, kackverstimmten Xylophon auf der ganzen Welt. Macht die Person. Sie schnalzt. Damit kann ich ja überhaupt nicht. Und dann sagt sie wieder meinen Namen. Herr Laugrau, geben Sie uns die Tiere. Keine Sorge, wir kümmern uns um Sie und darum, dass Sie gut nach Hause kommen. Dafür sind wir doch da. Ich sage Ihnen auch gerne, wer wir sind, Herr Laugrau. Wir sind Ihr persönliches First-Level-Support-Team. Das bedeutet für Sie, ab jetzt läuft Ihr Leben wieder problemlos weiter. Es lief nicht problemlos weiter. Hey, Moment, warum denn hier? Oh, haben wir schon, ist schon wieder soweit? Okay, dann machen wir jetzt hier erstmal wieder Pause. Dann vielen Dank an euch zuhörenden Wesen da draußen. Bis in 14 Tagen. Ich habe die Tiere natürlich nicht abgegeben. Sollte klar sein, oder? Also, bis in 14 Tagen. Ich werde hier sein. Ciao.